Das Vertrauen ist weg. Zumindest das, was der Kanzler braucht, um eine Regierung zu führen. Im Bundestag gestern manifestiert. Der Weg für Neuwahlen ist also frei. Und der Plenarsaal wurde schnell zum Marktplatz oder einer Küche mit entsprechendem Tisch. Wahlkampfreden waren das, gespickt mit persönlichen Angriffen. Heute präsentierten dann CDU, SPD, FDP und Grüne ihre Kampagnen und Programme. Bei allen steht die Erholung der Wirtschaft zentral. Nur der Weg dahin ist von Partei zu Partei recht unterschiedlich. Wer zu welchen Kompromissen bereit wäre, das spielt jetzt keine Rolle. Trotzdem fragt man sich dann, wer nach der Wahl dann wohl zusammen an einem Kabinettstisch sitzen kann, wenn das Tischtuch doch so zerrissen ist. Eine Frage des Vertrauens. Wahlkampf in Krisenzeiten. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Es ist peinlich, wie Sie sich auf europäischer Ebene verhalten. Sie blamieren Deutschland. Es ist zum Fremdschämen, wie Sie sich in der Europäischen Union bewegen.
Fritze Merz erzählt gern Tünkram.
Olli Scholz und Fritze Merz, gestern im Bundestag und im Heute-Journal. Vorgeschmack auf die nächsten Wochen. Herzlich willkommen bei uns. Das sind meine Gäste. Helene Bubrowski ist bei uns, stellvertretende Chefredakteurin von Table Media. Sie moderiert den werktäglichen Podcast Table Today. Hendrik Widuwild ist NTV-Kolumnist, Rechtsanwalt und Strategieberater. Sabine Krupp ist Professorin für Politikwissenschaft und sie leitet den Arbeitsbereich Politisches System der Bundesrepublik Deutschland am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Und Anna Lehmann leitet das Parlamentsbüro der TAZ, die Tageszeitung. Herzlich willkommen Ihnen allen. Frau Bubrowski, wir haben es ja gestern gesehen, das haben wir kurz jetzt ja auch nochmal eingespielt. Das waren scharfe Töne. Man merkt, der Wahlkampf ist jetzt wirklich, hat jetzt wirklich begonnen. Was für ein Wahlkampf wird das sein, der dem Land da bevorsteht?
Naja, wir haben es jetzt wirklich gesehen in dieser Woche zwischen dem 3. und dem 4. Advent, wo man ja eigentlich denkt, es wird etwas besinnlich in diesem Land, ist jetzt die Ampel formal beendet. Olaf Scholz hat die Vertrauensfrage gestellt und Sie haben es gesagt, es wird mit harten Bandagen jetzt schon gekämpft. Gegenseitige Vorwürfe bis hin zu Beleidigungen. Niemand übernimmt in irgendeiner Weise Verantwortung für das, was passiert ist. Also wir sehen keinerlei Selbstreflexion oder Nachdenklichkeit, sondern es geht jetzt ganz offenbar stramm in einen kurzen und ich würde sagen sehr heftigen Wahlkampf.
Mit persönlichen Angriffen, ja.
Ja, mit persönlichen Angriffen, weil es darum geht, also offenbar geht es derzeit darum, den anderen, den jeweils anderen, den politischen Konkurrenten öffentlich zu beschädigen. Mhm. Und das lässt nichts Gutes verheißen für die politische Kultur in diesem Land.
Mhm. Herr Widuwild, gestern, der Bundeskanzler wollte ja sozusagen, dass ihm das Misstrauen ausgesprochen wird. Mhm. Auf der anderen Seite wirbt er natürlich jetzt in der Bevölkerung und bei den Wählerinnen und Wählern um Vertrauen. Wie kann das zusammenpassen?
Naja, also für Juristen, die sich damit auskennen, die werden sich vielleicht fragen, so naja, ist irgendwie ein bisschen komisch, das eine ist Hü, das andere ist Hot. In der Öffentlichkeit wird das ja nicht großartig wahrgenommen. Das kann man durchaus kommunizieren. Der Kanzler beendet diese Koalition. Wer die Ursache gesetzt hat, Stichwort FDP, D-Day-Papier und so weiter, darüber kann man sich streiten. Aber das ist im Grunde alles vergossene Milch. Jetzt geht es darum, Neuanfang. Und jetzt, um das Vertrauen zu werben, ist natürlich besonders schwer für einen Kanzler, der letztendlich aber eben vor den Trümmern einer Koalition steht. Und ich glaube, das erklärt ein Stück weit diese Aggressivität und diese Kampfeslust, die er versucht jetzt auszustrahlen. Denn er kommuniziert einerseits mit der Öffentlichkeit, der er sagen will, jetzt komme ich greife jetzt hier nochmal an. Und auf der anderen Seite vor allen Dingen auch die eigenen Leute. Die versucht er natürlich auch zusammenzuschweißen und einzustimmen auf einen harten, anstrengenden Wahlkampf.
Damit die sich im Winter an die Wahlkampfstände stehen.
Genau, darum geht es.
Das braucht man ja. Auf der anderen Seite, dieser Bruch der Koalition, Frau Krupp, hat ja das Vertrauen auch in einzelne Personen, aber auch letztendlich in das gesamte politische System geschwächt. Also wie kriegt man das eigentlich wieder hin?
Ja, ich glaube, eine wesentliche Möglichkeit wäre, wenn man von Seiten der Parteien in der politischen Mitte tatsächlich Kooperationsbereitschaft signalisieren würde, trotz aller harten, aber eben dann vielleicht auch nur sachlichen Attacken. Denn man muss im Nachgang zusammenarbeiten und man muss auch versuchen, die vielen Aufgaben, die liegen geblieben sind, also ich denke etwa an die Infrastrukturpolitik, an Rentensystem und dergleichen, auf die Reihe zu kriegen in den nächsten 4 Jahren.
Also die Diagnose, die stellen ja alle, dass es viel zu tun gibt, dass sich was ändern muss letztendlich. Aber ja, jetzt,
es folgt jetzt vor allen Dingen ja so ein persönliches Niedermachen des Gegners, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, das ist sicherlich kein gutes Omen. Andererseits, wenn man sich die alten Reden aus den 1980er Jahren oder 70er Jahren noch einmal Revue passieren lässt, dann sieht man, dass die Attacken dort sehr, sehr hart waren. Also dem in nichts nachstanden, was wir gestern gehört haben. Mit einem Unterschied allerdings, nämlich dem, dass damals das Parteiensystem bipolar war. Das heißt, es standen wirklich zwei Blöcke gegeneinander. Die konnten auch aufeinander eindreschen, ohne dass es hinterher zur Kooperation kommen musste. Und das hat sich aber grundlegend verändert. Man müsste also an den Tag danach eben denken.
An den Tag danach denken. Aber jetzt kämpft jeder sozusagen erstmal für sich. Frau Lehmann, Sie waren heute bei der Vorstellung des Wahlprogrammes der SPD. Die sagt ja, der Titel ist, worauf es jetzt ankommt. Was ist Ihr Eindruck? Oder was haben Sie mitgenommen? Worauf kommt es denn jetzt an bei der SPD?
Die SPD setzt vor allen Dingen auf einen starken Staat. Also setzt darauf, Investitionen zu tätigen. Also man hat sozusagen für die schwächelnde Wirtschaft eine Bremse lokalisiert, und das ist die marode Infrastruktur, die will man jetzt ertüchtigen. Dann setzt die SPD auf einen Deutschlandfonds, sie setzt auch auf höhere Steuern für Vermögende. Und was mir aufgefallen ist, dass es sehr, sehr viele Überschneidungen mit den Grünen gibt. Also zum Teil gleichlautende Formulierungen, Mindestlohn von 15 Euro wollen beide. Bei dem Deutschlandfonds, da streiten sie sich zum Teil ums Copyright, wer hat es eigentlich erfunden. Und beim Unterschied, also ich habe dann tatsächlich nochmal nachgefragt, wo ist denn jetzt der große Unterschied zu den Grünen, da sagte Olaf Scholz, ja, das Heizungsgesetz, das wäre mit einer SPD-Alleinregierung nicht passiert. Okay, wenn es nur das ist, dann kann man ja sagen, dann hat man ja im Prinzip diese Blöcke. Und zwar finde ich, man hat eine sehr klare Entscheidungsgrundlage, die einsetzen auf mehr Staat, und zwar vor allen Dingen die SPD und die Grünen. Die Linkspartei dann noch links davon. Und die anderen setzen ganz klar auf mehr Markt, und zwar Union und FDP. Und ich finde das eigentlich ein gutes Zeichen, dass es jetzt eine klare, Merz hat es auch gesagt, eine klare Richtungsentscheidung gibt. Also der Bürger, die Bürgerin hat tatsächlich die Auswahl. Und ich finde das auch gut so.
Das politisiert. Also dass man den Wahlkampf wirklich mehr in der Mitte dann führt?
Ja.
Würden Sie dem zustimmen?
Also zum einen würde ich das genauso auch beschreiben wie Frau Lehmann. Und man sieht es auch bei bei FDP und Union. Da gibt es auch zum Beispiel Unternehmenssteuern senken auf 25%, insgesamte Steuersenkungen und so weiter. Da gibt es auch in der Wirtschaftspolitik ziemlich große Übereinstimmungen. Ein bisschen ist es dann bei der Rente unterschiedlich. Da ist natürlich die CDU als Rentnerpartei dann geht nicht ganz so mutig, kann man vielleicht sagen, wie die FDP. Aber ja, also am Ende hilft es der Demokratie und schwächt die Ränder, wenn in der Mitte inhaltlich gestritten wird. Und wenn es unterschiedliche Vorstellungen gibt und wenn nicht das Narrativ der AfD bedient wird, das ist sowieso alles mehr oder weniger das Gleiche. Es ist eigentlich egal, was ihr wählt. Wir, die AfD, sind die einzige Alternative. Also ich finde das auch gut, wenn um die Sache hart gerungen wird im Wahlkampf. Das sehe ich genauso. Die Frage ist halt wirklich, ob um die Sache gerungen wird oder, wie neulich ein Politikberater zu mir sagte, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass es im Wahlkampf um Inhalte geht. Also am Ende geht es, also das, was uns Journalisten immer vorgeworfen wird, dass wir über Personen reden, wird am Ende die Person nach vorne gestellt.
Und aber wenn es doch aber so unterschiedliche, also mehr Markt, mehr Staat, wenn das sozusagen die zwei Pole sind.
Ja, wenn es darum geht, ist es gut. Die Frage ist, ob es wirklich darum geht oder ob es darum geht, ob jetzt Scholz das verbockt hat oder es irgendwie kann und ob Merz der Bessere ist und so weiter.
Darf ich ganz kurz noch einhaken? Also ich sehe diese klaren Alternativen auch mit den Überschneidungen zwischen CDU und FDP auf der einen Seite und Grünen und SPD auf der anderen Seite. Aber die Mehrheitsbildung im Nachgang wird ja wieder eine sein, in der man über die jeweiligen Lager hinweg koalieren muss. Und das muss man sich, glaube ich, im Vorfeld auch bewusst machen, dass man hier die persönlichen Verletzungen nicht so schlimm werden lässt, dass diese Koalitionsbildung im Nachgang wieder Schaden nimmt.
Herr Wiedewelt, was sehen Sie aus Sicht der Wählerinnen und Wähler? Was ist für die am interessantesten? Sie haben jetzt gesagt, das werden nicht die Inhalte sein. Wir hören jetzt stark diese persönlichen Angriffe. Wie kommt das an, denken Sie, bei den Wählern?
Also ich glaube, man muss ganz schwierig eine Aussage über die Wählerinnen und Wähler in Allgemeinheit zu treffen. Ich glaube, was man sich immer vor Augen halten muss, das, was wir hier machen, ein Programm nachher auszuziselieren und zu gucken, Prozentpunkt hier, Prozentpunkt da und wirtschaftspolitisch ist das so und so, das bekommt kaum einer mit. Olaf Scholz hat den letzten Wahlkampf gewonnen, indem er ein einfaches, konkretes und überprüfbares Versprechen gemacht hat. Mindestlohn. Und mit genau demselben überprüfbaren und schlichten Versprechen geht er jetzt wieder in den Wahlkampf. Die Grünen haben so ein ähnliches kleines Schmankerl eingebaut, nämlich wir bezahlen dir ein bisschen den Führerschein. Das kommt natürlich großartig an, weil jeder weiß.
Den Azubis will man das.
Genau, es geht um die Azubis, um staatliche Förderung für den Führerschein, wohlgemerkt für Autos.
Und das ist immer also nicht für Lastenräder?
Bei den Grünen, genau, nicht für Lastenräder, auch nicht nur für Elektro, soweit ich das mitbekommen habe, sondern für Autos. Also richtig rum. Und das ist das Niveau, auf dem viele Entscheidungen getroffen werden. Da können wir uns die Köpfe heiß reden, wie wir wollen, aber das ist ganz relevant, diese Greifbarkeit. Und deswegen haben es, glaube ich, Parteien, die mit wirtschaftspolitischen Idealen ins Rennen gehen, so gut man die finden mag, ich will meine persönlichen Ansichten da hinten anstellen, aber wenn man sagt, wir wollen mehr Freiheit, wir wollen eine Wirtschaft wieder zum Laufen bringen, Bürokratieabbau etc., das ist alles schön, aber viel mehr Zugkraft entwickelt in weiten Teilen ein Versprechen, das so konkret ist wie eben Mindestlohn und Führerschein.
Ja, ich würde da zum Teil widersprechen. Das stimmt, die SPD hat den Mindestlohn gefordert damals von 12 Euro, aber sie ist vor allen Dingen mit einer Erzählung in den Wahlkampf gegangen, die bei vielen verfangen hat. Und das war Respekt. Also Respekt für deine Leistung, die SPD, du duzt ja immer, für deine Leistung, auch wenn du nicht, wenn du kein Akademiker bist, auch wenn du am unteren Ende der Einkommenstabelle bist, auch wenn du in einer Mietwohnung wohnst. Und das hat diese Erzählung hat Olaf Scholz gestern auch wieder im Bundestag bemüht. Er hat viel von Respekt gesprochen, also so ein Evergreen. Und das wurde ihm ja dann auch um die Ohren gehauen. Wie können Sie von Respekt sprechen, wenn Sie so respektlos gegenüber Ihren ehemaligen Koalitionspartnern sind?
Oder auch aber seiner Parteivorsitzenden.
Das ist wie bei einem Auto, was ich mir kaufe, oder bei einem Handy oder bei einer Zigarette, die ich rauche. Ich kaufe ja quasi, ich entscheide ja quasi nicht so sehr nach dem Nikotingehalt oder nach der PS-Zahl oder was weiß ich, sondern vielleicht auch, sondern eher so nach einer Marke, nach einem Lebensgefühl. Und was im Wahlkampf ganz entscheidend ist, welche Marke können die Parteien vermitteln? Die SPD Respekt, die Union versucht es jetzt mit Aufbruch. Stabilität,
Ordnung.
Aufbruch, Wirtschaftswende.
Ja. Aber bleiben wir mal bei Respekt, weil es gab gestern dann auch Aufregung darüber, dass Olaf Scholz seinen Parteivorsitzenden Saskia Esken so hat stehen lassen, irgendwie im Bundestag, wo manche dann gesagt haben, das könnte sein Laschet-Moment sein, wie das Lachen von Armin Laschet im Wahlkampf. Also, und er ist ja jetzt, er teilt hart aus. Also diese Respekterzählung, funktioniert die noch, wenn er so respektlos ist oder wahrgenommen wird?
Ja, also die funktioniert, glaube ich, für Olaf Scholz persönlich nicht und hat auch für ihn persönlich nie funktioniert, weil er einfach keinerlei Wärme versprüht. Also das ist jetzt nicht jemand, mit dem man gerne redet, mit dem man irgendwie das Gefühl hat, man möchte ein Bier trinken oder ähnliches. Ja, er wirkt eben sehr arrogant, sehr kalt, sehr kühl und hat ja immer diese Respekterzählung auch auf seine Partei bezogen, während er der Staatenlenker ist, der die Hände ruhig am Steuer dieses Tankers Bundesrepublik hat. So. Das funktioniert ja immer nur in dem Zusammenspiel. Bei mir wisst ihr, was ihr kriegt und von der Partei kriegt ihr Respekt. So. Deswegen,
das. Da zeigt sich übrigens auch, warum die SPD vielleicht so hart gegen Merz keilt gerade. Merz läuft ja ins Rennen mit, ne, also Wachstum, ja, aber Wachstum wollen alle. Aber Ordnung, Stabilität. Die CSU hat, glaube ich, den Slogan sogar gehabt, wir bringen Deutschland wieder in Ordnung. Oder Söder hat es jedenfalls gesagt. Also das ist ganz, ne, nach diesem Chaos mit der Ampel sehnt man sich dann nachher auch ein bisschen. Merz verkörpert das an sich, ne, dieses ein bisschen ältliche, autoritäre manchmal, aber auch dieses ganze arrivierte, okay. Wenn man ihn jetzt aber provoziert bekommt mit solchen Sachen wie Fritze und er dann die Kontenance verliert oder wieder altertümlich auftritt, ich glaube, jetzt hat er darauf reagiert mit, ich verbitte mir das. Wer spricht denn so? Und wenn man ihn auf die Weise in die Enge treibt, dann verliert er irgendwann den Geduldsfaden und rastet aus und dann ist es vorbei mit der ganzen Ordnungserzählung. Ich glaube, darauf spekuliert die SPD.
Okay. Und Merz wiederum hat den Kanzler auch attackiert und hat, weil Scholz ja über die FDP wieder so schlecht geredet hat und hat dann auch nochmal gesagt, das sei eine Unverschämtheit. Eine
blanke Unverschämtheit, ja. Da hat er sich chauffiert und vor Christian Lindner geworfen, das sei eine blanke Unverschämtheit. Das Interessante war, dass Olaf Scholz gestern gar nicht Christian Lindner namentlich genannt hat, aber jeder wusste, wer gemeint ist. Man kann ja auch sagen, okay, wenn offenbar jeder weiß, wer gemeint ist, dem die sittliche Reife fehlt, um in eine Koalition einzutreten, ja, sagt ja auch was aus.
Okay, aber dann muss man schauen, also wenn man sagt, man will den Wahlkampf in der Mitte, es geht um die Wirtschaft, es geht letztendlich darum, aber auch, wie finanziert man es? Wie wichtig, Frau Kropp, ist in dieser Erzählung die Gegenrechnung? Oder interessiert das eigentlich dann nicht, dass man weiß, all die Sachen, die jetzt versprochen werden, müssen ja irgendwie finanziert werden.
Also Wahlkampfprogramme werden letztlich nicht gegenfinanziert. Und ich glaube, man geht mit den Versprechungen in den Wahlkampf in der Hoffnung, dass das zündet. Wir haben gerade darüber gesprochen. Die Gegenrechnung erfolgt häufig nicht. Aber ich fand es ganz interessant, was Habeck gestern gemacht hat, nämlich zu sagen, ihr Wahlkampfprogramm, das hält kein Wochenende, weil es ist so unrealistisch und so unfinanzierbar, dass er damit die Wirtschaftskompetenz, die sich Merz selbst zuschreibt und die ja die Wähler, die die CDU wählen, zuvorderst der CDU zuschreiben, dass er diese Erzählung eben auch versucht, damit zu attackieren. Und ich glaube, da muss die CDU auch aufpassen, weil sie als Wirtschaftspartei wahrgenommen werden will, auch in Abgrenzung zur FDP. Und wenn sie den Bogen überspannt und auch die Ökonomen und die Experten sagen, das ist völlig Wolkenkuckuck sein, was ihr da macht, dann ist es auch mit dem Nimbus des Wirtschaftsmannes irgendwann vorbei.
Und das tun ja die Ökonomen. Also fast alle sagen ja, Steuersenkung von in 4 Jahren 100 Milliarden geht bei Einhaltung der Schuldenbremse einfach nicht, weil ja viele der Ausgaben, die wir haben, auch der Sozialausgaben gesetzlich abgesichert sind. Die kann man ja nicht einfach streichen. Das wird auch durch eine Verkleinerung der Ministerialverwaltung, was die Union ja will, um 10%, nicht einfach gegenzufinanzieren sein, abgesehen davon, dass man diese Beamten ja auch erstmal irgendwie entlassen muss. Also es ist ja alles nicht so einfach. Ich glaube auch, es gibt eine Art von niemand rechnet da genau rum. Und die Grünen zum Beispiel haben schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht, als sie mal 2013 versucht haben, alles auszurechnen. Das funktioniert nicht, das muss man auch nicht machen. Aber was es schon braucht, ist eine Art von Plausibilität. Ja, es muss schon irgendwie aufgehen. Wenn man von vornherein sagt, das passt überhaupt nicht zusammen, dann, wie jetzt bei der Union, dann gibt es eben grundsätzliche Fragen. Und auch, es muss schon, würde ich sagen, auch eine Art von Richtung klar sein. Und das ist ja bei den Grünen die Frage. Ja, also die versuchen jetzt mit Robert Habeck als Mensch zu punkten. Aber was die Grünen eigentlich wollen, ist nicht richtig klar. Was ist eigentlich deren Thema im Wahlkampf? Also was ist dieses Lebensgefühl? Das war 2021 relativ klar. Da war auch der Zeitgeist auf der grünen Seite. Ja. Jetzt wollen sie halt alles ein bisschen. Sie haben irgendwie aus dem Heizungsgesetz gelernt, dass sie ganz doll aufpassen müssen, wenn es um soziale Themen geht. Sie wollen halt nicht das
Klimageld.
Sie wollen nicht die Partei der sozialen Härte, auf gar keinen Fall sein, nicht die Partei der Besserverdienenden. Andererseits reden sie eben schon auch von Zumutungen. Und also so ganz bei den Grünen bleibt auch so dieses etwas unsichere Gefühl, was denn nun eigentlich?
Ja, und dazu kommt die Küchentischkampagne, Herr Wiedewild. Wie sehen Sie das? Da hatte man ja auch so, also hallo, ich bin der Robert.
Ja, ja.
Also ich fühle mich so ganz wohl, komme ins Team Robert, also so ganz, ganz eng. Aber man will ja keinen Küchentisch kaufen, sondern man will ja irgendwie wissen, worum es da geht. Also.
Ich habe auch lange drüber nachgegrübelt und ich teile deine Auffassung, dass man eigentlich nicht genau weiß, was wollen die eigentlich, bis es mir irgendwann aufgegangen ist. Es geht wirklich ausschließlich um Nähe und Pragmatismus. Ich glaube, die Grünen haben sich angeguckt, warum funktionieren denn Populisten so gut, über die wir übrigens, glaube ich, insgesamt gerade in den letzten Tagen zu wenig gesprochen haben. Wie funktionieren die und was kann man gegen die tun? Und eines der Mittel ist, pragmatische Lösungen für kleine Probleme heranzuziehen. Die holt man sich am Küchentisch, das ist medienstrategisch genial, weil ne, sie hatten Marion Horn da irgendwie an der Küche, die lief danach noch in der Bild-Zeitung, diese ganze Geschichte. Sie können das Ganze jetzt verwerten, niemand muss in der Kälte rumstehen, schön zu Hause am Küchentisch, das ist auch ziemlich brillant. Und dann kriegen sie da bestimmte Vorschläge, da geben sie zumindest die Illusion oder den Anschein, vielleicht setzen sie es teilweise auch wirklich um, dass sie dort die Probleme aufnehmen und dann umsetzen. Und viele dieser Sachen, die man im grünen Programm findet, bis hin zu diesem Führerschein, den ich erwähnt hatte, dieser Förderung für den Führerschein, aber auch solche Sachen wie Stärkung der Polizei gegen Clankriminalität, das zeugt von einem gewissen Pragmatismus. Und das liegt ja dann in einer Linie damit, wie die Grünen sich in letzter Zeit aufgestellt haben. Insofern muss ich sagen, das funktioniert. Ich glaube, das wird richtig gut
klappen. Also schön, dass Sie es jetzt mal erklärt haben, weil ich habe es in der Tat auch nicht verstanden und ich stimme Ihnen zu.
Dass ich
irgendwie finde, die Grünen haben tatsächlich ein Imageproblem. Auf der anderen Seite haben sie als einzige Partei, die jetzt antreten, wo man sagt, da kommt eine Koalition raus, einen einigermaßen charismatischen Spitzenkandidaten. Und da ist es nur natürlich, dass sie den nach vorne stehen.
Ja, einerseits charismatisch sagen die einen, für die anderen ist er die Hassfigur. Und so wird er auch präsentiert. Also wie oft Herr Söder über Herrn Habeck negativ redet, Herr Merz. Also da ist er das.
Ja, mit gutem Grund. Das hat ja auch. Also
weil er gefährlich ist.
Ja, weil er gefährlich ist. Also das ist, würde ich sagen, da zielen sie sozusagen auf ihre eigene Schwachstelle oder auf die Stärke der Grünen. Also Robert Habeck kann Leute für sich einnehmen.
nehmen. Das können weder Friedrich Merz noch Olaf Scholz und ich würde sagen Christian Lindner auch nur noch in begrenztem Maße. Ich glaube, für die meisten Menschen ist die Frage, wer ist eigentlich schuld an diesem Ampelaus? Die haben relativ klar für sich entschieden und die Beweislage ist ja nun mal erdrückend, selbst publiziert von der FDP. Also die Grünen stellen Robert Habeck nach vorne. Und das aus gutem Grunde, weil sie denken, wir haben hier tatsächlich jemanden, der den Leuten was verkaufen kann. Also ein Küchentischverkäufer. Die anderen müssen wohl oder übel entweder mit Angriffen auf den politischen Gegner oder mit einer Erzählung oder mit einer Marke punkten, die über sie hinausreicht.
Darf ich ganz kurz, wobei diese starke Ablehnung von Habeck durch Söder und Merz, vor allem Söder, ja nicht nur damit zu tun hat, dass er ein charismatischer Politiker ist, der gefährlich werden könnte, sicherlich auch, aber es liegt auch daran, dass in großen Teilen der Bevölkerung und insbesondere im Osten, aber auch im Süden, aber auch im ganzen Land wirklich die Grünen wahnsinnig verhasst sind und die Freien Wähler für Söder. Mhm. Aber auch andere Parteien für die oder Wähler der CDU von der Fahne gehen, wenn die das Gefühl haben, sie wählen CDU und kriegen Schwarz-Grün. So. Und das hat Söder ja sehr klar erkannt und hat gesagt, sobald er dieses Fenster offen lässt, gehen die Leute. Ob das nach dem 23. Februar noch irgendeinen Wert hat, was er jetzt sagt, das ist wirklich sehr, sehr schwer bei Markus Söder vorherzusagen. Aber jetzt ist es das Kalkül, ein möglichst gutes Ergebnis für die CDU. Und das heißt scharfe Abgrenzung von Grünen.
Das ist vor allem eine gefährliche Strategie, wie man in Brandenburg und Sachsen gesehen hat.
Ja.
Ne? Ja. Und Thüringen.
Und ich frage mich auch, ob es über die Kernwählerklientel hinausreicht. Also bisher verharren die Grünen ungefähr bei ihrer Kernwählerklientel. Also die können sie auch halten, glaube ich, egal was sie tun. Das sind ungefähr 11%, 12% vielleicht. Aber ob es ihnen gelingt, darüber hinaus Wähler zurückzugewinnen, das muss man ja erstmal abwarten mit der Strategie. Also das sehe ich auch noch nicht wirklich als ein Erfolg.
Und würden Sie denn sagen, dass die Grünen eher einen Schritt Richtung Union gerade machen? Oder dass sie sich wirklich nach allen, weil Sie haben ja eben gesagt, das Programm von SPD und Grünen ist ja viel ähnlicher als das von Union und Grünen.
Sozialdemokratisierung, ja.
Ja, also Habeck hat ja in den vergangenen Wochen ein paar Mal heftig in Richtung Merz geblinkt. Also so, dass man sich gedacht hat, nach dem Ende der Ampel, hoppla, was passiert hier eigentlich? Gestern in der Debatte im Bundestag war das wieder wesentlich unfreundlicher wechselseitig. Also ich glaube, es ist auch eine ambivalente Strategie, denn auf der einen Seite möchten die Grünen weiter regieren. Sie wissen, mit der SPD wird das nicht mehr laufen. Also hält man sich die Tür zu der CDU offen. Aber die inhaltlichen Schnittstellen sind natürlich mit der SPD größer, aber es reicht nicht.
Und wenn jetzt die Union weiter dabei bleibt, dass Sie sagen, mit den Grünen auf keinen Fall, also womit rechnen Sie denn, Herr Wiedewild? Mit wem will die Union denn Start machen?
Also ich halte auch nicht sonderlich viel von diesem Söder-Versprechen. Wir haben ja nun, also es ist nicht möglich, sich eine Position auszudenken, die Söder einnimmt, aber nicht wieder räumen könnte. Das kann er, das wird er hinkriegen. Insofern gehe ich da von Offenheit aus. Aber wenn es das nicht wird, ja, dann bleibt ja nur noch eine GroKo.
Das schadet ihm aber irgendwie nicht, weil alle...
Nein, das ist kaputt. Also Söder hat so oft seine Meinung gewechselt, dass das zu seinem Markenkern gehört und das muss er jetzt nicht mehr sonderlich irgendwie in Frage stellen. Das ist jetzt halt einfach so. Und in Bayern wiederum gibt es eben, bin ich absolut deiner Meinung, einen wirklich großen Brass gegen die Grünen und da muss er sich ja auch gegen die Freien Wähler durchsetzen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Was, glaube ich, zu einer ganz großen Gretchenfrage werden wird, wer bezahlt es denn? Wir haben ja über die Schuldenbremse schon viel diskutiert und die einzigen, die sie wirklich einhalten wollen, das ist die FDP. Bei der CDU ist absehbar, dass das bröseln wird und Rot-Grün, die haben eh schon gesagt, ja, die muss jetzt weg, weil sonst kriegen wir das alles nicht finanziert. Und wir haben ja einen Wirtschaftswahlkampf. Wir haben ja einen Wahlkampf, der nach Investitionen schreit. Wir haben diese ganze Situation, die vielen Bürgern auch wirklich Beklemmungen verursacht. Die kaputten Straßen, die einstürzenden Brücken, sie kennen das alles. Und zudem noch Sachen, die die Bürger vielleicht nicht so ganz vor Augen haben, wie explodierende Verteidigungskosten, die ja auch noch dazukommen, oder Ausbau des Energienetzes, wo wir jetzt gerade diese Zahl von 600 Milliarden hatten. Wer bezahlt das alles? Und da frage ich mich, wie will denn die FDP mit irgendwem eigentlich zusammenkommen? Und wie will man eigentlich ohne eine Lockerung der Schuldenbremse noch weiterkommen? Also das wird ja nicht passieren, sondern es wird ja definitiv ohne Schuldenbremse sein. Das heißt, die FDP steht im Grunde ohne einen Partner da. Bei Schwarz-Grün oder Rot-Schwarz mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
Ist die Frage, ob die FDP dann ihre Meinung so schnell ändern würde wie Herr Söder? Also mit der Schuldenbremse, aber es ist ja so ein Kern, oder,
Frau Buchowski? Die FDP hat das absolut zum Markenkern gemacht. Und das Friedrich Merz jetzt einerseits so rumlaviert und andererseits aber dieses Feld auch nicht räumt, anders als ja die Ministerpräsidenten in den Ländern der Union, liegt ja daran, dass er jetzt auch der FDP das nicht zu einfach machen will und alle, die auf die Schuldenbremse beharren, dann zur FDP gehen. Also das ist schon natürlich taktisch klug von Friedrich Merz zu sagen, nein, nein, wir stehen auch zur Schuldenbremse und wir denken über eine Lockerung nur unter der Bedingung nach, dass man beim Sozialstaat und so weiter ordentlich Einsparungen vornimmt. Also was ja so eine Bedingung ist, die man auch erstmal erfüllen muss, wobei auch da ist jetzt Zeitpunkt vor der Wahl. Also was nach der Wahl kommt, wenn man sich dann wirklich mal in der Regierung ist und über die Bücher beugt und sieht, wie wenig dann geht und wie schwierig das ist, im Sozialstaat einfach mal so zu kürzen, das ist immer leichter gesagt.
Die Union sagt, sie will das Bürgergeld zurücknehmen.
Ja, was sie übrigens selber mit verabschiedet hat. Mhm. Ja, das gerät auch oft in Vergessenheit. Mhm. Auch die, dass die ukrainischen Flüchtlinge direkt ins Bürgergeld kommen, dieser sogenannte Rechtskreiswechsel, das hat auch die Union mitgetragen. Also vieles von dem, was sie mal gemacht hat, muss sie jetzt oder will sie jetzt selbst auch wieder aufessen.
Mhm. Was denken Sie, Frau Kropf, gibt es etwas, wo man als Partei jetzt etwas versprechen kann oder lieber nicht versprechen sollte? Also gerade wenn es um Thema Infrastruktur, all das geht. Also jede Partei steht ja vor denselben Problemen.
Ja, also versprechen muss man das in gewisser Weise. Also in die Infrastruktur investieren wollen eigentlich alle. Mhm. Aber die Frage ist, wie man das macht. Ohne Geld geht's nicht. Und da gehen die Vorstellungen sehr weit auseinander. Und ich denke, ja, also versprechen muss man das. Also ohne dieses Versprechen kann man nicht in den Wahlkampf gehen. Mhm. Allerdings, und jetzt bin ich noch mal bei der CDU, fällt mir schon auf, dass sie ihren Sozialflügel deutlich vernachlässigt. Die letzten Wahlen sind immer auch anhand der Konfliktachse Wirtschaft und Arbeit bzw. Soziales entschieden worden. Und wenn sie da nicht aufpasst, dann liefert sie eine Steilvorlage auch für die SPD, die dieses Thema natürlich jetzt schon sehr, sehr deutlich besetzen wird.
Mhm. Weil gerade beim Thema Bürgergeld, da pocht die Union ja sehr darauf.
Ja, das ist aber auch nicht die Klientel der Union. Ja, das sind ja die angeblich Leistungsunwilligen, ne, die eh nicht arbeiten wollen. Also Merz hat es gestern noch mal gesagt, 1,6 Millionen Arbeits- oder erwerbsfähige Menschen betrifft es dann letztendlich. Wie viele von denen tatsächlich irgendwie noch Probleme haben, ist wohl auch so, dass die Mehrheit von denen gar keinen Schulabschluss hat. Ja? Also ob das tatsächlich die Fachkräfte sind, die wir dann brauchen oder ob man nicht tatsächlich mehr Anstrengungen darauf verwenden sollte, sie zu qualifizieren, damit sie nachhaltig einen Job finden. Mhm. Das ist eine andere Frage. Die Fachpolitiker der Union sehen das ähnlich. Die haben ja tatsächlich im Vermittlungsausschuss dem Bürgergeld in der jetzigen Form auch so zugestimmt, weil sie finden, Vermittlungsvorrang weg und Leute qualifizieren ist eigentlich eine gute Idee. Mhm. Ich glaube deshalb... Also das ist nicht die Klientel der Union. Die Klientel der Union sind tatsächlich die Rentnerinnen und Rentner, Sie sagten es ja bereits, und tatsächlich die arbeitende Mitte. Und da bleibt ja die Union auch extrem unklar in ihrem Wahlprogramm. Sie sagt zum Beispiel nicht, wir wollen eine Elternstartzeit wie die SPD von, Väter und Mütter sich, ich weiß gar nicht wie viel, 2 Monate oder so unbezahlte Auszeit nehmen können, oder, sondern sie sagt, wir wollen das Elterngeld verbessern und die Elternzeit auch. Aber wie, das sagt sie nicht, weil sie natürlich weiß, und das ist die Finanzierungsfrage, sie kann gar keine großen sozialen Wohltaten versprechen, weil ihr wird schlicht das Geld dafür fehlen. Sie wird Abstriche machen müssen beim Sozialstaat. Sie sagt den Leuten bloß nicht klar ins Gesicht, wie. Und sie sagt zum Beispiel auch, wir kürzen keine Renten. Ja, aber wenn man nichts macht am Rentenniveau, wenn man nichts macht, dann wird die Nachhaltigkeitsformel bei der Rente dazu führen, dass das Rentenniveau automatisch sinkt. So ist das.
Oder die Beitragssätze wirklich so steigen, dass man am Ende dass die Arbeit so teuer wird, das ist einfach ein
Problem. Oder die Union lässt sich so viel dann offen, wie du weit, weil man dann je nach Koalitionspartner sich in die eine oder andere Richtung bewegt. Das ist ja genau das, was die FDP der Union vorwirft. Sie sagt, die Union ist dann wie so ein Chamäleon, wenn sie mit der SPD koaliert, dann wird sie sozialdemokratisch. Und,
ja. Aber das muss sie ja irgendwo auch tun. Also sie muss ja anschlussfähig zu beiden Seiten bleiben. Insofern ist es nicht sonderlich überraschend. Und eine gewisse Offenheit und Spielraum ist ja in allen Programmen angelegt. Insbesondere scheinen mir alle Programme darauf zu setzen, dass irgendwo Wachstum herkommt, womit Ökonomen nicht unbedingt rechnen. Das ist, finde ich, das größte Fragezeichen, was da im Raum steht. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt mit so großen, also wir meine ich jetzt alle Parteien, mit viel Popanz ankündigen, jetzt kommt hier der große Ruck und das Wachstum, jetzt wird alles besser, obwohl es ein Stück weit außerhalb der Einflusssphäre der Politik steht. Und tiefgreifende Strukturfragen, die wir vielleicht lösen müssten. Was ist denn zum Beispiel eigentlich das künftige Geschäftsmodell in Deutschland? Womit verdient man in Deutschland denn künftig Geld? Dafür habe ich in dem Programm bislang nichts, also praktisch nichts gesehen. Und das ist ja eine große Frage, die im Raum steht. Weil wir haben ja ganze Industrien, die gerade zusammenbrechen. Wir sind bei AI jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen könnte, ah gut, das macht dann AI. Das ist es nicht. Also unsere KI-Industrie krankt an diversen Regularien und an anderen Problemen, die mit Kapitaldeckung zu tun haben. Aber wo ist da die Antwort? Und ich glaube, die müsste mal jemand liefern, denn sonst kommt es zu einer großen Enttäuschung.
Na, ich habe das schon so verstanden, dass alle darauf setzen, dass das bisherige Geschäftsmodell, also Industriestandort, Exportorientierung, dass das auch so weitergehen soll. Die Frage ist bloß, wie kriegt man den Wechsel hin von einer fossilgetriebenen Industrienation zu einer klimaneutral befeuerten Industrienation? Das ist eine Antwort, die, ja, also wie kriegt man es hin und wer bezahlt?
Aber genau das Thema Transformation, Klimaschutz ist ja im Moment kein Thema, mit dem man wirklich gut punkten kann, oder?
Nee, Klima spielt wirklich keine große Rolle, selbst bei den Grünen. Die haben eben auch wieder Angst, dass das wieder Klimazumutung gleich soziale Härte bedeutet. Das ist eben ganz anders als im Wahlkampf 21. Die Leute haben nach dem Heizungsgesetz und den anderen Zumutungen wirklich darauf wenig Lust. Und ja, das ist, ich meine, am Ende darf man natürlich diese ganze Geschichte nicht zu sehr überbewerten. Wir haben jetzt gesehen in dieser Legislaturperiode, dass selbst ein Koalitionsvertrag am Ende nicht besonders viel wert ist und Wahlprogramme, genau, dienen in erster Linie der Selbstvergewisserung der Partei, ihrer eigenen Profilierung. Man darf das nicht alles zu wörtlich nehmen. Es geht eher um die Frage dieses Lebensgefühls, ne? So, was so will eine Partei ausstrahlen, was verkörpert sie? Aber in der Tat, also was man natürlich vermisst, ist diese Art von Nachdenklichkeit. Das kann man vielleicht im Wahlkampf nicht erwarten, aber ich finde es trotzdem immer so intellektuell fast beleidigend, dass bestimmte Dinge, also zum Beispiel Donald Trump, wir wissen einfach nicht, was er macht. Mhm. Es kann sein, dass er mit Zöllen Deutschland, Europa überzieht, wo es wirklich für die Wirtschaft extrem schwer wird. Ich hatte kürzlich mit so Halbleiterproduzenten gesprochen, Chipindustrie. Ja, jetzt ist Intel, hat jetzt nicht funktioniert in Magdeburg. Die ganze Frage ist, in Holland sind ja auch viele dieser Halbleiter eine total wichtige Zukunftstechnologie. Und man muss sich ja schon mal fragen, wie sind eigentlich die Rahmenbedingungen dafür, dass das in Europa auch passieren kann. Dieses Thema digitale Souveränität. Also wie holt dieses Land der Ingenieure, wie man es einst nannte, eigentlich auf? Und warum sind wir eigentlich noch nicht in der Lage gewesen, 5G hier herzustellen? Und so. Das sind ja alles so Themen, die ziemlich abstrakt sind und eben nicht wie der Führerschein, aber der dann finanziert jeden wird. Aber am Ende für den Wirtschaftsstandort in seiner Zukunft viel wichtiger ist als die Frage, ich meine, ich finde ja,
also wie erklären Sie sich das, warum das nicht?
Ja, macht? Weil das halt einfach im Wahlkampf nicht zu verkaufen ist. Und die Schuldenbremse, die ja auch am Ende ist, ist ja auch das ja intellektuell beleidigend, wenn man sich überlegt, dass selbst die, die auf der Einhaltung der Schuldenbremse bestehen, bereit sind, Sondervermögen zu machen. Es ist ja alles immer eine Trickserei. Am Ende ist ja die Frage, gibt man nur das Geld aus, was man hat, oder gibt man mehr Geld aus? Und das ist ja ein Nationalheiligtum für einige geworden in Deutschland. Und es ist eine totale krasse Symboldiskussion, die dort geführt wird. Jedenfalls zum Teil. Und das finde ich, das lenkt halt ab von den wichtigen Themen für dieses Land.
Ja, jetzt haben wir so viel über diese vier Parteien gesprochen, aber über die Partei, die jetzt bei Umfragen bei 20% liegt, nämlich die AfD, noch gar nicht. Frau Kropp, wenn Sie jetzt sehen, der Wahlkampf, oder jetzt haben wir die gesehen, die Kampagnen, die da präsentiert worden sind, wie sehr sind die eine Antwort auf die 20% AfD oder vielleicht auch die 8% BSW, also das Erstarken der Ränder? Ist das so ein Punkt, wo man sagt, wir müssen diese Wähler auch zu uns holen, oder spielt das gar keine Rolle mehr?
Ich glaube nicht, dass man die Wahlprogramme als Antwort auf die AfD lesen kann, sondern die Parteien haben sich auf ihre Kernkompetenzen, auf die Elemente, die in ihrer DNA drin sind, konzentriert und grenzen sich klar voneinander ab. Die AfD punktet ja mit einem eher rechtslibertären Programm, wirtschaftspolitisch, und eben auf der gesellschaftlichen Konfliktachse mit einem harten, migrationsfeindlichen, europafeindlichen Kurs raus aus der EU, raus aus dem Euro. Also sie mobilisiert damit die Welt, die auch inzwischen eine gewisse Parteibindung haben, also sind nicht mehr nur Protestwähler, sondern diejenigen, die auch tatsächlich die AfD wegen der zugeschriebenen Kompetenzen wählen. Und da muss es den etablierten Parteien schon zu denken geben, dass die AfD nicht nur bei den Kernthemen Migration und innere Sicherheit, teilweise jetzt auch bei den Landtagswahlen vor den etablierten Parteien liegt, sondern zum Beispiel bei der SPD auch vor der SPD, manchmal sogar in Punkten sozialer Sicherheit. Also ich glaube, das sind die Punkte, die etablierten Parteien wieder zurückholen müssen. Ob ihnen das gelingt oder ob überhaupt die Wähler
auf der Grundlage einer Wahlkampagne wieder begeisterungsfähig für andere sind, das sei wirklich dahingestellt. Also ich bin da sehr skeptisch.
Wobei ich Ihnen in einem Punkt widersprechen würde, sie punktet eben nicht mit einem rechtslibertären Programm. Sie hat ein
Rechtspolitisch.
Ja, sie hat eins. Das stimmt.
Sie punktet nicht damit.
Aber sie punktet nicht. Genau.
Die Leute hat eins, aber die Leute realisieren es nicht, dass es gegen ihre eigenen Interessen läuft.
Genau. Ja, so. Zum Beispiel, das hat sich ja zu Beginn des Jahres beim Agrardiesel gezeigt. Genau. Da hat die AfD sich an die Spitze der Proteste gesetzt und gesagt, ja, Schweinerei, Abschaffung des Agrardiesels, ja, die will alle Subventionen streichen. Mhm. Aber die Leute haben es halt nicht gecheckt. Mhm. Und deshalb finde ich es auch klug, dass man diesen Wahlkampf über Themen führt und nicht über überhöhte Begriffe wie Kampf für Demokratie. Mhm. Ja. Das geht immer schief.
Absolut.
Genau. Also das hat in der Europawahl gar nicht funktioniert.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, das war so ein Erziehungswahlkampf, wo die Leute gecheckt haben, also mir soll hier vorgeschrieben werden, ich muss mich einfach für Demokratie, das ist sowas Abstraktes. Mhm. Und jetzt sagen, nee, also mir geht es tatsächlich um Wirtschaft, Arbeitsplätze und so weiter.
Aber zum Beispiel beim Thema Migration, das ist ein wichtiges Thema ja bei der AfD. Friedrich Merz hatte gesagt, er will eigentlich nicht, dass das einen großen Raum einnehmen soll. Jetzt gibt es aber auch diesen Grundsatz Bett, Brot, Seife. Das ist so ein Schlagwort, was auch gerade durch die AfD ja stark geprägt hat. Genau. Das steht aber auch im CDU-CSU-Wahlprogramm so. Die FDP hat das auch schon so genannt. Herr Widowald, wie sehr werden diese Parteien versuchen, eben sich in Richtung AfD, also gerade beim Thema Migration, dazu bewegen oder gerade die Wähler dann von da zu holen?
Naja, da gibt es ja dieses alte CSU-Diktum von, man kann ein Stinktier nicht überstinken. Also diese Theorie, dass wenn man die Themen der AfD selbst mitbedient, dann wählen die Leute immer das Original. Das finde ich immer problematisch, denn ich glaube, wenn bestimmte Probleme, die den Leuten wirklich auf der Leber liegen, löst, dann gibt es durchaus einen Bonus dafür, dass man das ankündigt. Man muss es halt auch umsetzen können. Wenn man das nicht kann, ist es extrem gefährlich, weil dann entsteht dieser Eindruck, dass die Traditionsparteien, die Altparteien, wie auch immer man es dann ausdrücken will, nicht mehr handlungsfähig sein und deswegen muss dann jemand anders hin und das ist dann das BSW oder die AfD. Was eigentlich gegen Populisten helfen würde, wäre, sich ein Stück weit auf ihre, sozusagen, ich sag mal, ihre Waffen einzulassen. Und das bedeutet, die Person Wahlkampf führen zu lassen, die es am besten kann. Da haben zwei große Parteien das gerade nicht gemacht. Denn Herr Merz ist nicht gerade beliebt und Herr Scholz macht es statt Herr Pistorius. Das kann man aus der Binnenmechanik komplett verstehen.
Wie hat jetzt Herrn Söder besser gefunden?
Herr Söder kann zumindest besser Wahlkampf führen, das glaube ich ganz sicher, ja, trotz aller Imageprobleme, die er hat.
Außerhalb Bayerns?
Ja, gut, debatable. Aber Herr Scholz hat es nicht gemacht und bei der Union haben wir es übrigens im letzten Wahlkampf gehabt, dass sie sich für Herrn Laschet entschieden hat, was auch nicht unbedingt die Idealbesetzung war. Also da gibt es gewisse Probleme, dass das Personal dagegen nicht ankommen kann. Und das andere ist, eine Erzählung zu finden. Sie sprachen vorhin von der Marke, die erzählt wird. Es wird auch eine bestimmte Identität verkauft. Und die AfD schafft es, was natürlich für ihr leicht fällt, weil sie eine nationalistische Partei ist, eine Identität anzusprechen. Genau. Sie hatte früher den wirklich technisch brillanten Slogan Deutschland aber normal. Mhm. Muss man leider sagen, das funktioniert ziemlich gut, da steckt ziemlich viel drin. Und jetzt geht sie, glaube ich, ins Rennen mit Zeit für Deutschland. Ja, und
Hauptsache Deutschland.
Ja, Deutschland, natürlich, klar. Sie sind eine nationalistische Partei, aber dadurch haben sie dieses, ja, man spricht vom Heartland, von der Gemeinschaft, die sie ansprechen, für deren Interessen sie sprechen. Dieses Element fehlt in weiten Teilen den anderen Parteien. Und da würde ich mich mal langfristig, jetzt ist es zu spät, jetzt in ein paar Wochen, aber auf die Suche machen.
Aber die verstehen sich ja eben auch nicht als nationalistisch. Das kann
genau, es muss aber nicht die Nation sein. Man kann ja zum Beispiel andere gesellschaftliche Werte ansprechen. Man könnte auch zum Beispiel mit Ökologie viel arbeiten. Ja, die Grünen schaffen das ja auch, ein gewisses Wir-Gefühl anzusprechen. Aber da vermisse ich ein strategischeres Vorgehen gegen Populisten. Ich habe das manchmal das Gefühl, man versucht so im Schlafwagen an denen vorbeizufahren und man erkennt jetzt, dass es nicht so gut funktioniert.
Hat ja bei der letzten Wahl schon auch nicht so gut funktioniert. Also sehen Sie da eine Strategie, Frau Borowski? Oder ist es so nach dem Motto, wir müssen einfach gut sein und unsere tollen Sachen betonen, dann wird der Wähler das auch verstehen?
Also ich finde eigentlich, und deswegen, das haben wir in dieser Diskussion eigentlich wiedergegeben, wie es auch in der Öffentlichkeit jetzt läuft, auch mal ganz gut, wenn mal demokratische Parteien oder Parteien der Mitte untereinander sich voneinander abgrenzen und man nicht immer nur starrt auf die AfD wie das Kaninchen auf die Schlange. Ich meine, man hat ja auch im Rückblick ziemlich klar gesehen, der amerikanische Wahlkampf der Demokraten ging auch deshalb schief,
weil die, also mindestens 50% der Reden drehten sich um Donald Trump und die Dämonisierung von Donald Trump. Und das ist einfach, wenn man dann nicht weiß, was will eigentlich Harris, sondern wenn man einfach nur weiß, sie will vor allem nicht Donald Trump, das hat einfach nicht gereicht. Also nicht Trump und Bring Back the Joy ist einfach in einer Zeit, in der die amerikanische Wirtschaft ist ja noch nicht mal so schlecht dran wie die deutsche, aber ist einfach zu wenig. So, das heißt, und das ist übrigens auch bei den Grünen eine Lehre gewesen, die so ein bisschen mit Bring Back the Joy und ihren ganzen Swiftie-Bändchen und so angefangen haben und so ein bisschen das so alles so ein bisschen locker und Habeck nett und so machen wollten. Die haben gemerkt, oh nee, das geht nicht. Und jetzt immer nur zu sagen, Merz ist gefährlich, das geht halt auch nicht. Nicht nur, weil man möglicherweise
sagen, sie haben viele Parteieintritte, viele neue Parteieintritte. Sie sagen immer jetzt sehr, sie wollen das Land nicht schlecht reden. Sie wollen diese, also sie wollen eine Antwort haben. Baerbock sagt, wir wollen Europe United, muss die Antwort sein nach Donald Trump. Also ist das sowas?
Naja, ich meine, es ist natürlich ein schmaler Grat zwischen das Land nicht schlecht reden, da bin ich auch immer dafür. Das tun wir auch echt, ehrlich gesagt, oft. Und gleichzeitig natürlich die realen Probleme anerkennen. So. Und da muss man halt irgendwo dazwischen durch. Ja, also die haben jetzt jedenfalls mal inhaltlich nachlegen müssen, die Grünen. Und ich würde sagen, sie sind also trotz der ja sehr plausiblen Beschreibung, also sie sind immer noch nicht da, wo sie hinwollen. Aber das war jetzt ja nur ein Beispiel, um zu sagen, es reicht nicht, irgendwen, weder Friedrich Merz noch Alice Weidel, zu dämonisieren und nicht zu sagen, was man stattdessen tun will, außer wir machen es anders.
Und ich finde, das machen die anderen Parteien doch. Also ich habe das heute, gestern weniger, aber heute doch auch sehr stark, zumindest bei der SPD, wahrgenommen, zu sagen, was will man selbst. Ich glaube, AfD kam überhaupt nicht vor. Und das ist auch richtig. Und ich meine, es ist ja nun nicht so, dass die AfD das charismatischste Personal hat und das nach vorne stellt. Und Alice Weidel und Tino Chrupalla schlicht unschlagbar wären und die Menschen sagen, wow.
Chrupalla nicht, Weidel ist aber rhetorisch extrem gut.
Ja, aber auch extrem unbeliebt. Also es ist ja, sie ist ja jetzt auch Kanzlerkandidatin. Also ja, also
unbeliebt, bei den Grünen
also
und bei
die AfD ist nicht stark, weil sie so tolle Leute hat. Selbst Björn Höcke ist kein guter Redner. Aber die AfD speist sich ja aus so einem Mix von Frust und Empörung. Also das, was auch Social Media gut kann, nämlich Empörung belohnen, Frust, Eskalation betonen und so weiter, das macht die AfD auch. Und sie ist immer dann stark, wenn es so eine Empörungskultur gibt. Also Empörung gegen Migrantinnen und Migranten, Empörung gegen den Euro und so weiter. Ja. Sobald ihr diese Themen abhanden kommen, geht es mal so ganz stark wieder runter. Also was die anderen Parteien machen, um die AfD klein zu halten, ist, die Probleme zu lösen. Zack.
Ja. Und wir haben aber jetzt auch eine andere Partei an der Seite, nämlich das BSW, wo Scholz gestern im Brennpunkt gesagt hat, dass er auf keinen Fall mit denen zusammenarbeiten wird, obwohl auf Landesebene da ja schon mit zusammengearbeitet wird. Welche Rolle wird diese Partei spielen?
Ja, man weiß es noch nicht. Also nach derzeitigem Stand kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie reinkommt. Aber ganz sicher ist es nicht. Also es kommt auch darauf an, wie die SPD zum Beispiel mit sozialpolitischen Themen punkten kann und wie dieses Thema Außenpolitik, Friedenskanzler bei den Wählern zieht. Also wir wissen es einfach noch nicht. Und dass sie auf der Landesebene nun in Koalitionen eingebunden ist, heißt ja noch lange nicht, dass sie es auf der Bundesebene sein wird, weil die außenpolitischen Positionen so weit auseinander liegen, dass es schlechterdings nicht möglich ist. Und es ist ja nicht nur die Frage Russland-Ukraine-Konflikt, sondern auch die Haltung zur EU. Wenn man sich das europapolitische Wahlprogramm des BSW anschaut, das ist schon sehr euroskeptisch. Man will eine andere Art von EU. Man steht dem sehr skeptisch gegenüber. Und also ich sehe das nicht.
Dann schauen wir noch mal jetzt in den letzten 2,5 Minuten noch mal kurz. Was denken Sie denn, ja, wer sich da wie annähern wird nach dem 23. Februar?
Sie meinen, welche Koalitionen
wären möglich?
Also das,
und ist die FDP für alle Parteien eigentlich noch koalitionsfähig?
Oh, das ist eine interessante Frage. Zu der könnte ich, glaube ich, eher was sagen, weil jetzt die Koalition vorher zu sehen, das ist wirklich enorm schwierig. Also wenn ich jetzt irgendwie was wetten müsste, würde ich auf Schwarz-Rot wetten, aber das ist jetzt wirklich, das kann schnell wieder perdu sein. Genau, ich muss ja zum Glück nicht wetten. Was die FDP angeht, sie ist mit Sicherheit Wunschkoalitionspartner von Friedrich Merz. Das hat er ja mehrfach deutlich gemacht. Dieses seltsame sich da in die Bresche schmeißen für den geschassten FDP-Minister, das zeigt ja irgendwie, das war wohl ein Liebesbeweis. Anders kann ich mir das nicht ganz erklären und vielleicht auch einen Beitrag dazu
sehen über die 5%. Keine Rolle,
genau, die D-Day-Affäre. Ich glaube nicht. Also natürlich ist sie ein Wahnsinns-Image-Schaden für Herrn Lindner, jedenfalls außerhalb des FDP-Kernklientels. Wenn man sich das FDP-Kernklientel anschaut, oder auch so Mittelständler zum Beispiel, die sagen doch eigentlich vor allen Dingen, die Linie noch vor allen Dingen war, die FDP hat es beendet, warum hat sie es nicht früher gemacht? Das ist ja deren Dreh, den die selbst wahrnehmen. Und dass da jemand dann die Wortwahl falsch nimmt, das spielen die runter. Mhm. Möchte ich jetzt gar nicht selbst bewerten, wie ich das finde. Aber also peinlich war es, aber das funktioniert doch runterspielen. Mhm. Und wir werden eine andere Debattenlage haben. Wir reden ja jetzt. Mhm. Gewählt wird in 8 Wochen. Das heißt, dazwischen ist das, was die jemand bei die Weihnachtspause, mhm, die man mit dem Blitzdings aus Men in Black verglichen hat. So, da vergessen alle erstmal alles wieder und dann wird sogar nochmal losgelegt. Ich glaube auch, wir werden eine völlig andere Wahlkampfdynamik nochmal sehen im Januar. So, und dann spielt der D-Day, glaube ich, wirklich keine Rolle mehr. Und die FDP bleibt sicherlich ein attraktiver Partner für Friedrich Merz, weil sie eben auch eine Wirtschaftspolitik
verfolgt. Aber wenn es dann nicht reicht für die beiden, dann muss ein Dritter dazu kommen. Aber gut, darüber reden wir dann im Januar, Frau Wobowski. Wir sind gespannt. Vielen Dank für die Diskussion, Frau Wobowski, wie du meinst, Frau Lehmann und Frau Kropp. Und morgen sprechen wir mit 4 Abgeordneten, die in der nächsten Legislaturperiode auf jeden Fall nicht mehr dabei sind, weil sie gesagt haben, für uns ist jetzt Schluss, wir steigen aus. Und das sind Gesine Lötsch von den Linken, Michael Roth von der SPD, Renate Künast von den Grünen und Herr Ramsauer von der CSU. Also wir sind gespannt, wie diese 4 Abgeordneten dann auf ihre Bundestagszeit zurückgucken und was sie vielleicht noch für Tipps haben für die neuen Abgeordneten. Freut mich, dass Sie dabei waren. Jetzt Phoenix der Tag, Moderation Thomas Bade. Bis dahin. Tschüss.